Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nach dem Mord an dem Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke kommen wieder üble Gestalten an die Oberfläche. Sie bedrohen demokratisch legitimierte Politiker mit dem Tod. Etwa erneut die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die schon mal Opfer eines Anschlags war. Oder auch andere Politikerinnen. Hunderte erleben das täglich, seit Jahren. Doch jetzt wird es wieder stärker, offener, unverhohlener. Und es kommt überwiegend von rechts außen. Was macht das auf Dauer mit unserer politischen Kultur? Andreas Zick ist Leiter des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni in Bielefeld. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Welche Wirkung hat das auf demokratische Institutionen, auf den demokratischen Politikbetrieb, wenn Gewaltdrohungen immer offener ausgesprochen werden?
Was es erreichen soll, ist eine Einengung des Freiheitsspielraums. Es soll Unruhe erzeugen. Solche Kampagnen, die nach einer solchen Mordtat folgen, haben wir schon früher gehabt. Sie sollen beunruhigen und sie sollen das System in Unruhe versetzen. Und dann rechnet man auch mit Strafverfolgung. Man rechnet auch damit, dass nun die Systeme sich rühren. Und insofern, man will Unruhe erzeugen. Man möchte beunruhigen. Man möchte bedrohen. Und tatsächlich passiert das ja auch. Wir haben im Netz hochradikalisierte und gewaltbereite Gruppen. Wir haben Gruppen, die sich in den letzten Jahren Waffen beschafft haben. Wir haben Gruppen, die sich professionell vernetzt haben. Und wir müssen eben sehen, in den letzten Jahren hat sich eine sehr breite Bewegung entwickelt, die auch weit in die Mitte hineinreicht, die so diese Ideologie verfolgt. Wir müssen Widerstand gegen die Eliten, gegen das System zeigen.
Wie verändern sich demokratische Institutionen angesichts dieser Gewaltandrohungen? Gibt es da Gefahren, dass sie sich vielleicht zurückziehen, dass sie Ängste aufnehmen, dass man sich verhärtet?
Also zum einen müssen wir wissen, dass selbst Hasskampagnen, wir haben jetzt einen äußersten Fall, ein Todesfall. Aber wir wissen aus der Forschung, dass selbst Hasskampagnen psychisch Schädigung anrichten können, wenn Menschen nicht die genügenden Ressourcen und auch Widerstandsfähigkeit dagegen haben. Also sie schränken ein. Ihre Frage aber nach den Institutionen ist eigentlich eine hochinteressante Frage. Denn was jetzt passieren kann, ist, dass wir nun immer stärker den Behörden und den Institutionen Verantwortung zuspielen, dass wir sagen, wir müssen die Sicherheit hochfahren, wir müssen die Repression hochfahren. Strafverfolgung muss sein, aber wird nicht ausreichen, denn diese Schädigung müssen wir ernst nehmen. Wir müssen aufspüren und deutlich ins Hellfeld bringen, was Hasskampagnen, Hassbotschaften anrichten und wie sehr sie auch Menschen mitnehmen in die Radikalisierung. Denn da werden Menschen rekrutiert über Hasskampagnen, die werden mobilisiert. Und einzelne, auch psychisch anfällige Personen werden dann zur Tat motiviert. Und das muss man alles sehr viel ernster nehmen. Und das kann man eigentlich auch beobachten. Da braucht man aber auch viel unabhängige Forschung und nicht nur behördliche Strafverfolgung.
Da geht es ja nicht nur um die Menschen, die drohen, sondern tatsächlich die Menschen, die auch zu Opfern werden und auch bedroht werden. Sie haben es ja schon angedeutet, ja, ne, was Politikerinnen und Politiker angeht, die demokratisch legitimiert sind, die versuchen auch im Alltag, zum Teil auch Kommunalpolitiker in kleinen Zusammenhängen, da wirklich Alltagsarbeit zu betreiben, auch nah an den Menschen zu sein, immer im Gespräch zu sein, erreichbar zu sein, verfügbar zu sein. Was macht das eigentlich mit einem offenen demokratischen Betrieb, wenn offenbar diese Bedrohungsszenarien immer stärker werden? Da ist auch die Gefahr, dass man sich dann doppelt und dreifach überlegt, ob man in die Politik geht.
Ja, und das passiert ja alles schon bei öffentlichen Veranstaltungen. Da sind Normen weggebrochen. Viele Menschen glauben, sie müssten jetzt alles sagen. Und dann erfährt Politik eine Hasswelle. Und wir sehen in vielen Teilen, in vielen Bereichen, ohne dass das alles dokumentiert ist, viele ziehen sich zurück. Und das erzeugt natürlich eine vollkommen neue Instabilität, denn die einrufen danach, dass Politik mehr sichtbar sein muss und schreien im Grunde genommen die Politik dann weg, wenn sie sichtbar ist. All das ist ja bekannt und offensichtlich aber fehlen uns immer noch die richtigen und guten Wege, um jetzt diese Norm, auch Normen von Toleranz, die verloren gegangen sind, wieder zu installieren.
Aber wie könnte man das tun? Also behördliches Handeln, sicherheitspolitisches Handeln wird vielleicht nur einen kleinen Teil ausmachen. Das haben Sie auch schon gesagt. Also gut, man könnte Gesetze verschärfen, man könnte hoffen, dass vielleicht Gerichte härter urteilen, man könnte mehr ganz praktischen Schutz Politikerinnen und Politikern bieten. Aber das allein wird es doch nicht bringen. Es braucht doch dann irgendwie auch, ja, was braucht es? So eine Art mehrheitliches Aufstehen, zeigen, dass Demokratie offen bleiben muss, dass es gewaltfrei bleiben muss. Was könnte man machen? Braucht es Demonstrationen, Symbole, was bräuchte es?
Ja, es hat ja diese Demonstrationen gegeben. Es hat Demonstrationen in München gegeben, ausgehetzt. Wir sehen an bestimmten Orten, das sind vor allem urbane Räume, wo man viele mobilisieren kann, ausgehetzt in München. Wir haben die riesengroße Konzertveranstaltung in Chemnitz gesehen, mit über 60.000 Teilnehmern. So etwas setzt schon mal ein Zeichen. Denn worum geht's? Beim Rechtsextremismus geht es im Moment darum, Räume zu besetzen, Räume in Unruhe zu versetzen, Personen anzugreifen und dann in den Raum hineinzugehen und den zu besetzen. Und deswegen, meine ich, müssen wir uns Gedanken machen, was eigentlich demokratische Räume sind. Wir müssen solche Räume wieder definieren, bei Veranstaltungen vorher ankündigen, welche Spielregeln gelten. Wir müssen im Netz sehr deutlich Menschen ansprechen, die Hassbotschaften hineinsenden. Wir müssen deutlich machen, was Hass anrichtet. Also natürlich ist immer ein Weg der Bildung. Wenn wir Menschen erklären, was psychische Folge ist, wie schädigend auch wie Familien betroffen sind von solchen Hassbotschaften, dann sehen wir, dass zum Teil Menschen dann ihren Hass runterfahren. Diese Mechanismen müssen wir klar machen. Wir müssen erklären, was es anrichtet. Das ist bei solcher Gewalt unmittelbar notwendig. Immer dann, wenn es ins Hellfeld hineinkommt, dann kriegt man es zum Teil wieder in den Griff. Und wir müssen eben auch anfangen, gewaltorientierte und radikalisierte Ideologien deutlicher als solche zu bezeichnen. Wir haben ja auch eine Zeit lang erlebt, wie wir gesagt haben, naja gut, aber dieser Rechtspopulismus in Teilen, der Rechtsextremismus, das muss man ernst nehmen, weil dahinter stecken Menschen, die Abstiegsängste haben und so weiter. Wir müssen jetzt viel deutlicher machen, was eigentlich dahinter steckt, nämlich mittlerweile ein stark bewegungsförmig gewordene Gruppe von Menschen, die hoch radikalisiert eigentlich mit dem System hier nichts mehr am Hut haben.
Das sagt der Leiter des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld, Andreas Zick, hier im Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.